Deutschlandfunk, Europa heute.
Die außenpolitischen Herausforderungen der EU sind groß. Der Kampf gegen Islamismus in der Sahelzone, der Umgang mit Cyberattacken mit China oder Russland. Russland ist ein Staat, der seine Ziele kompromisslos verfolgt, wie der Angriff auf die Ukraine zeigt. Deswegen will sich die EU außen- und sicherheitspolitisch neu aufstellen. Sie will besser kooperieren und handlungsfähiger werden mit einer sogenannten schnellen Eingreiftruppe. Seit rund 2 Jahren wird an dem neuen Konzept gearbeitet und gestern wurde es angenommen von den europäischen Außen- und Verteidigungsministern. Auf dem EU-Gipfel diese Woche soll es dann final beschlossen werden. Der offizielle Titel dieses Konzepts: Strategischer Kompass. Wie ist das politisch einzuordnen? Das können wir jetzt Daniela Schwarzer fragen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Exekutivdirektorin für Europa und Eurasien bei der Open Society Foundation, einer internationalen Denkfabrik. Guten Morgen, Frau Schwarzer.
Guten Morgen, Herr Rutter.
Frau Schwarzer, Sie waren vor kurzem im Bundestag zu einer Expertenanhörung. Dort ging es um den strategischen Kompass. Sie waren geladen und sprachen davon, dass der Kompass ein, Zitat, Meilenstein sei. Warum?
Der strategische Kompass hat mehrere Ziele. Das erste ist, dass sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einigen, was denn wirklich die Bedrohungen für die Europäische Union heute sind und was die Prioritäten dabei sind, gegenüber deren sich die Europäische Union sicherheitspolitisch stärker aufstellen muss. Das allein ist schon ein wichtiges Ergebnis, denn über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat man immer wieder gesehen, dass aus den verschiedenen Hauptstädten der Europäischen Union wirklich anders auf die Welt geblickt wurde und andere Prioritäten im außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich waren. Und es oft an gemeinsamen europäischen Handeln schon daran scheiterte, dass man sich nicht einigen konnte, was denn jetzt prioritär ist. Und das, was der strategische Kompass macht, aufbauend auf dieser Bedrohungsanalyse, ist, dass er sehr konkrete Ansätze vorschlägt, die umgesetzt werden sollen, um die Europäische Union im Sicherheits- und Verteidigungsbereich handlungsfähiger zu machen. Das bedeutet nicht, dass wir eine wirklich gemeinsame Verteidigungspolitik haben oder eine europäische Armee, sondern es bedeutet, dass gemeinsame Ziele gesetzt werden, zu denen die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und das teilweise auch in kleineren Gruppen tun sollen, sodass man nicht immer auf die EU-27 warten muss, sondern, wenn es nötig ist, kleinere Gruppen vorangehen.
Wir können da gleich mal hinschauen auf die konkreten Punkte. Ich würde gerne noch mal kurz bei der Ukraine bleiben. Das ist ja eine ganz aktuelle Herausforderung. Was hat sich dadurch in dem Konzept denn noch mal verändert oder was wurde aktualisiert?
Also zunächst die Prioritäten in der Bedrohungsanalyse. Russland ist nach ganz oben gerutscht. Und China interessanterweise ist auch höher geklettert. China hat sich in dem Konflikt oder in dem Krieg Russlands gegenüber der Ukraine selbst noch nicht klar positioniert. Aber es ist einfach sehr, sehr deutlich geworden, auch über die letzten Monate Diskussionen mit den Amerikanern, dass hier auch die Europäer das Thema China klarer in den Blick nehmen müssen. Dann wurde Russland an einigen Stellen auch aus dem Dokument wieder rausgenommen, nämlich da, wo man über gemeinsame Zusammenarbeit nachgedacht hat. Denn bis zu Beginn des Krieges in der Ukraine hat man Russland trotz der Annexion der Krim und trotz der militärischen Auseinandersetzung im Osten der Ukraine, hat man Russland immer wieder doch als Partner gesehen, weil man gesagt hat, wir können eine gemeinsame europäische Sicherheitsordnung nicht gegen Russland entwickeln, sondern wir müssen mit Russland zusammenarbeiten. Und jetzt hat Moskau aber vor 4 Wochen entschieden, den Krieg in der Ukraine in dieser brutalen Form anzuzetteln, wie wir es Tag für Tag berichtet sehen. Und das bedeutet, dass die Europäische Union Russland da klar als Bedrohung benennen musste und gleichzeitig auch das nukleare Bedrohungsthema höher hängen musste, weil Wladimir Putin ja bereits in frühen Kriegstagen der NATO damit gedroht hat, dass Russland eben auch Nuklearmacht ist und dass es das auch einsetzen würde.
Ein Kernstück dieser neuen Strategie des strategischen Kompasses ist ja die sogenannte schnelle Eingreiftruppe. Die soll beispielsweise Flughäfen evakuieren können oder auch Menschen oder in einem bewaffneten Konflikt sogar eingreifen. Das Ziel ist, bis 2025 5.000 Soldaten bereitzustellen. Das ist ein hohes Ziel. Ist das, also Aufbau und auch Einsatz, realistisch?
Es ist meiner Ansicht nach zu machen, in 3 Jahren 5.000 Soldaten bereitzustellen. Deutschland hat sich ja auch schon bereit erklärt, einen Kern der ersten Eingreiftruppe zu stellen. Das wird durch die Länder durchrotieren. Und es ist wichtig, dass Deutschland da Aufführungswillen zeigt. Wichtig ist zu sehen, dass diese Eingreiftruppe dann aber auch eingesetzt werden muss. Die Europäische Union hat ja Battlegroups, also sogenannte, ja, also quasi auch schon Truppen zusammengestellt, die aber noch nie zum Einsatz gekommen sind. Jetzt hat sich aber doch die Selbstwahrnehmung der Europäischen Union stark verändert. Man hat gemerkt, durch die Präsidentschaft Donald Trumps, wo ja das ganze Thema europäische Verteidigungszusammenarbeit sehr in Schwung gekommen ist, dass die Europäer auch eigenständiger handeln können müssen, dass man sich nicht in jeder Situation auf die Amerikaner verlassen kann. Und jetzt haben wir eine neue Ära mit Joe Biden im Weißen Haus. Und hier ist es trotzdem genauso wichtig, dass die Europäer handlungsfähiger sind, denn die Amerikaner erwarten von den Europäern, dass sie einsatzfähig sind. Das heißt also, so oder so, ob wir nun einen transatlantischen Präsidenten haben oder einen, der sagt, ich interessiere mich viel weniger für eure Region, ist im europäischen Denken die Einsicht gereift, wir müssen selber mehr machen können.
Ziel des Konzepts ist auch, keine Konkurrenz zur NATO darzustellen. Jetzt hat ja die NATO beispielsweise auch eine schnelle Eingreiftruppe, wenn man so möchte. Jetzt könnte die EU nachziehen. Wie soll diese Zweigleisigkeit sichergestellt werden, dass man eben keine Konkurrenz bilden möchte zur NATO?
Die Europäische Union verstärkt ihre verteidigungspolitische Zusammenarbeit bereits seit dem Jahr 2018. Und die Frage, wie arbeiten wir mit der NATO zusammen, wie sind wir nicht nur kompatibel, sondern wie stärken wir sogar die NATO, die steht von Anfang an immer mit im Raum, bei jeder Diskussion, bei jedem Fortschritt. Und es gibt mittlerweile ein sehr enges Abstimmungs- und Koordinierungssystem zwischen der europäischen verteidigungspolitischen Zusammenarbeit und der NATO, und der strategische Kompass situiert das, was jetzt folgen soll, also die nächsten konkreten Schritte in der europäischen Zusammenarbeit, ganz klar im NATO-Kontext. Und es geht hier eigentlich an keiner Stelle darum, eine Konkurrenz aufzubauen, sondern die Europäische Union oder die Länder der EU, die auch NATO-Mitgliedstaaten sind, wirklich zu einer europäischen Säule im Rahmen der NATO auszubauen. Und das ist wirklich im Interesse der Allianz, weil der Beitrag der Europäer bislang aus Sicht der Amerikaner beispielsweise, aber auch wenn man sich es objektiv anschaut, nicht groß genug ist.
Die EU gibt sich eine neue Sicherheits- und Verteidigungsstrategie. Darüber sprachen wir mit Daniela Schwarzer, Exekutivdirektorin für Europa und Eurasien beim Think Tank Open Society Foundation. Frau Schwarzer, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen noch einen schönen Tag.